nur, wenn wir nachvollziehen können, welche Entscheidungen werden getroffen, auf welcher Basis trifft die Politik, trifft die Verwaltung Entscheidungen, was passiert eigentlich mit unserem Steuergeld. Nur dann können wir uns wirklich einbringen, nur dann können wir dort die Akteure bei einer Wahl oder bei anderen Möglichkeiten zur Rechenschaft ziehen und für ihre Entscheidungen sozusagen zur Verantwortung ziehen oder zumindest diese Entscheidungen hinterfragen. Wenn ich nicht mal weiß, was wird eigentlich entschieden, was passiert mit meinem Steuergeld, dann kann ich einfach bei einer Wahl auch keine wirklich informierte Entscheidung treffen und zwischen den Wahlen mich kaum einbringen, kaum Druck aufbauen, kaum eine Bürgerinitiative starten und kaum die Probleme und Themen versuchen selbst zu lösen als Teil der Zivilgesellschaft, die mir ein Anliegen sind, die mir wichtig sind.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Diesmal mit Matthias Hutter über Transparenz und Informationsfreiheit. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Episode. Ich sitze heute hier mit Matthias Hutter.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Generalsekretär vom Forum Informationsfreiheit. Mhm. Du bist Transparenzaktivist, ehemaliger Journalist. Und ihr habt beim Forum Informationsfreiheit einige Projekte aufgebaut.
Also wir engagieren uns für das Ende des Amtsgeheimnisses und ein Bürgerrecht auf Zugang zu staatlicher Information und haben mehrere Plattformen, Webseiten, die sozusagen Transparenz in Österreich vorantreiben sollen. Eine Webseite ist fragdenstaat.at, über die interessierte Bürgerinnen und Bürger, Journalisten, Aktivisten Anfragen an Behörden stellen können auf Basis der existierenden Auskunftspflichtgesetze. Also wir helfen dabei, diese Anfragen abzuwickeln und sozusagen führen die Leute so ein bisschen durch diesen Anfrageprozess, um einfach die Hemmschwelle ein bisschen zu nehmen. Mhm. Wir haben das Portal parteispenden.at, wo wir versuchen, alles, was man so weiß, wissen kann, zusammentragen kann rund um die Finanzen der Parteien, wer sind die Spender und Sponsoren, welche öffentlichen Gelder fließen, wie viel sind die Wahlkampfausgaben, soweit wir die nachvollziehen können, das aufzubereiten, zu analysieren und einfach zugänglich zu machen. Wir haben noch die Webseite offenesparlament.at, wo wir versuchen, Aspekte der parlamentarischen Arbeit besser darzustellen, als das die Parlamentswebseite macht. Also wir bereiten beispielsweise parlamentarische Anfragen, kann man bei uns auf einer Seite die Anfrage und die Antwort anschauen. Das ist auf der Parlamentswebseite ein bisschen schwieriger. Also wir versuchen auch da die Inhalte einfach besser zugänglich und auffindbar zu machen. Und jetzt fangen wir gerade an einem neuen Projekt zu arbeiten, nämlich offenevergaben.at, wo wir die Aufträge der öffentlichen Hand nachvollziehbar machen wollen zum ersten Mal.
Warum ist Transparenz in Österreich so unbeliebt?
Ich weiß nicht,
auf Verwaltungsseite, sagen wir so.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich unbeliebt ist. Ich glaube, es gibt einfach keine Transparenzkultur in Österreich bislang und vielleicht auch keine Fehlerkultur. Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen, dass Teile der Verwaltung und der Politik sich vielleicht nicht ganz eingestehen wollen, dass überall Fehler passieren und dass ein bisschen eine Angst besteht, dadurch, dass man das Handeln der Verwaltung, das Handeln der Politik transparent macht, vielleicht jemand Fragen stellen könnte oder vielleicht Anmerkungen haben könnte, wie man etwas besser macht. Und dass es vielleicht hier einfach keinen Willen gibt oder keinen Mut gibt, sich auf solche Diskussionen einzulassen. Es ist auch so, wie es Österreich ist das allerletzte Land der Europäischen Union, in dem es ein Amtsgeheimnis in der Verfassung gibt und in dem es kein Grundrecht auf Zugang zu staatlichen Dokumenten gibt. Also wir sind wirklich das allerletzte Land Europas, wenn man jetzt mal Weißrussland außen vor lässt, in dem wir Bürgerinnen und Bürger, in dem Journalistinnen und Journalisten kein Recht haben, wirklich eben Dokumente, Akten, Studien, Verträge der öffentlichen Hand zu bekommen und in dem es kein modernes Informationsfreiheitsgesetz gibt. Und wenn man sich das weltweit anschaut, also die Informationsfreiheit ist ein Bürgerrecht, das sich erst in den letzten paar Jahrzehnten so wirklich durchgesetzt hat. Also es gab den absoluten Vorreiter, das war Schweden, ja. Finnland vor 253 Jahren haben die das eingeführt.
250 Jahren.
Genau, also schon ja, über 250 Jahre hat dort damals der König gesagt, die Bürger haben, die zahlen Steuern, die haben grundsätzlich ein Recht, quasi Fragen an die Verwaltung zu stellen und zu wissen, was passiert, ja. Zu wissen, was entschieden wird. Dann kam lange niemand, der da nachgezogen hat. Dann haben die USA mit dem Freedom of Information Act nachgezogen. In den 60ern vor allem wurde da nachgebessert. Dann kam wieder lange nichts. Und dann ab den späten 80ern, 90ern haben viele Länder eben dieses Grundrecht auf Zugang zu staatlicher Information aufgenommen. Und heute halten wir jetzt, glaube ich, bei ungefähr 123 Staaten, die dieses Recht auf nationaler Ebene haben, mhm. also wo die Bürgerinnen und Bürger oder wo jeder das Recht hat, eben Informationen und Dokumente zu bekommen. Und es gibt ein schönes Ranking, wie bürgerfreundlich sind diese Gesetze in den einzelnen Ländern. Und da rangiert unter 123 Ländern Österreich seit vielen, vielen Jahren jeweils an allerletzter Stelle. Also derzeit sind wir allerletzter mit ex aequo mit Palau, einem Staat, der das erst kürzlich auch eingeführt hat. Allerdings sind dort zum Beispiel die Antwortfristen viel, viel kürzer als in Österreich. Also gewisse Aspekte sind auch dort besser, wenn man sich jetzt nur das rechtliche Umfeld anschaut.
Warum ist Österreich in dieser Welle von den 80er, 90er nicht mitgeschwommen?
Österreich hat sich 1987 das Auskunftspflichtgesetz gegeben. Also seither müssen Behörden, Verwaltungsbehörden innerhalb von 8 Wochen eine Auskunft erteilen, wenn jemand anfragt. Allerdings nur soweit keine Verschwiegenheitspflicht dem entgegensteht. Also das ist auch in der Verfassung verankert. Allerdings genau einen Artikel nach dem Amtsgeheimnis. Also es gibt dieses Spannungsfeld zwischen Amtsgeheimnis und Auskunftspflicht. Mhm. Und das Amtsgeheimnis schreibt eben sehr weitgehende Verschwiegenheitspflichten für jeden vor, der in der Verwaltung tätig ist. Und ein Verstoß gegen das Amtsgeheimnis ist eben auch ein Straftatbestand. Das heißt, jemand, der in der Verwaltung arbeitet und Informationen herausgibt auf Anfrage und sich dann herausstellt, das hätte nicht herausgegeben werden dürfen, vielleicht weil der oder die Vorgesetzte sich aufregt, im Extremfall droht da eben eine mehrjährige Haftstrafe. Im besten Fall wird es nicht karriereförderlich sein. Ja. Für
aber Haftstrafe?
Ja, es scheint antiquiert und wir sind auch wirklich das letzte Land in Europa, das so eine Regel hat. Und es hat sich einfach auch lange nichts daran geändert. Also das Amtsgeheimnis kommt quasi 1:1 aus Zeiten der Monarchie. Also das steht wirklich seit den Anfängen der Republik, auch steht das in der Verfassung. Und wenn man sich im Umfeld bei uns in der Nachbarschaft herum umsieht, sieht man, dass viele Länder in unserer Nachbarschaft sehr, sehr gute Transparenzgesetze haben, also ihren Bürgerinnen und Bürgern sehr weitgehende Informationsrechte einräumen. Also etwas Slowenien, Kroatien, auch Serbien, obwohl in Serbien hat die Regierung jetzt erkannt, dass es oder glaubt die Regierung, dass es eine Gefahr für eine politische Gefahr dasteht und versucht, das zurückzurudern. Aber viele dieser jungen Demokratien, die eben in den 90ern quasi sich selbst neu erfunden haben und einen demokratischen Staat von Grund auf aufgebaut haben, haben das eben von Beginn an als Grundrecht in der Verfassung verankert. Und es gab natürlich auch durch den EU-Beitritt, gab es großen Druck auf diese Länder, hier effiziente Reformen durchzuführen, sicherzustellen, dass die Korruption zurückgedrängt wird, Bürgerrechte zu sichern. Und diesen Druck gab es nie auf Österreich. Also die EU hat erst nach dem österreichischen Beitritt angefangen, gewisse Grundsätze und Mindeststandards hier einzufordern von den neu beitretenden Ländern. Und es gab vielleicht, also in anderen Ländern haben wir auch gesehen, dass oft, wenn es zu einem Machtwechsel kommt, werden oft solche Informationsfreiheitsgesetze beschlossen. Das heißt, wenn eine Regierung vielleicht schon weiß, sie ist abgewählt, dass sie demnächst in der Opposition sein wird und es vielleicht der nächsten Regierung ein bisschen erschweren möchte und die Kontrolle auch für die Opposition ausbauen möchte, dann wird sowas beschlossen. Oder auch, wenn eine Partei oder eine Regierung an die Macht kommt, die sagt, wir haben nichts zu verbergen, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, wir fangen von neu an und beschließen dieses Recht. Und so ein Szenario gibt es ja in Österreich de facto nicht. Also du hast eigentlich immer eine Partei,
sehr fixe Strukturen.
Genau, also eine Partei bleibt in der Regel in der Regierung oder die Parteien kontrollieren zumindest gewisse Bundesländer und haben dort Bedenken oder fürchten sich dort, man darf mutmaßen, warum, dass ihr Handeln auf einmal transparent werden könnte und die Bürgerinnen und Bürger nachfragen und nachvollziehen könnten, wie werden Grundstücke privatisiert, wer bekommt welche Aufträge, wer bekommt welche Förderungen und was wird eigentlich überhaupt entschieden im Landtag und von der Bundesregierung.
Wie könnte man das Amtsgeheimnis aushebeln?
Es bräuchte einen politischen Willen dafür. Also es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und es bräuchte wohl, wenn man ein einheitliches Informationsfreiheitsgesetz beschließen will, das jetzt für alle Bundesländer auch gilt, damit man nicht in Vorarlberg andere Transparenzrechte hat als in Wien zum Beispiel oder in Niederösterreich, würde es absolut Sinn machen, ein bundeseinheitliches Gesetz zu beschließen und dabei würden dann die Bundesländer ein echtes Vetorecht bekommen. Das heißt, man bräuchte auch die Unterstützung der Bundesländer bzw. des Bundesrats. Es gab vor ein paar Jahren bereits einen Regierungsentwurf für eine Verfassungsänderung und ein Informationsfreiheitsgesetz, das ins Parlament gekommen ist. Das war allerdings ein sehr, sehr schwaches Gesetz und wir haben gefürchtet und wohl mit Recht, dass ein Amtsgeheimnis 2.0, also ein neues Verschwiegenheitsgesetz unter dem Namen Informationsfreiheitsgesetz drohen würde. Mhm. Und haben auch versucht, Druck zu machen, dass dort noch nachgebessert wird. Allerdings haben sich da Rot und Schwarz schon nicht mal zwischeneinander einigen können. Und damals hätten die Grünen gefordert, dass es wirklich ein gutes Gesetz wird und haben ja auch ihre Zustimmung davon abhängig gemacht. Und dann ist es auch leider gescheitert, weil eben SPÖ und ÖVP keinen politischen Willen hatten, sich zu bewegen und wirklich ein gutes Gesetz zu beschließen und dann noch zusätzlich die Bundesländer gekommen sind und Junktime verhängt haben. Also sogenannte Junktime sind so Bedingungen. Also die Bundesländer haben gesagt, wir stimmen einem Gesetz vielleicht zu, wenn wir Rechte abgetreten bekommen vom Bund bei Themen, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun hatten.
Was könnten wir als einzelne Personen tun, damit mehr Transparenz in Österreich sich durchsetzt?
Also ich glaube, es wäre wichtig, dass wir unsere Bürgerrechte einfordern und verwenden. Es gibt zwar das Amtsgeheimnis, es gibt kein modernes Informationsfreiheitsgesetz, aber es gibt ein Auskunftspflichtgesetz auf Bundes- und auf Landesebene. Das heißt, jeder kann Anfragen an Behörden stellen und hat ein Recht, eine Antwort zu bekommen. Mhm. Und zwar innerhalb von 8 Wochen. Und da kann man eben Frag den Staat beispielsweise als Hilfestellung verwenden und die Anfrage darüber abwickeln und auch öffentlich machen, wenn man das will, dass jeder nachlesen kann, was wird da angefragt und was ist die Reaktion der Behörde gewesen, was wurde herausgegeben, was wurde geheim gehalten. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Recht zu verwenden. Wenn man interessierter Bürger ist, interessierte Bürgerin und einem einfach ein Anliegen sozusagen auf der Zunge liegt und man einfach gerne eine Antwort hätte, wenn man sich auf lokaler Ebene in einer Bürgerinitiative engagiert, wirklich, wenn es nur darum geht, Alltagsprobleme vielleicht lösen zu können, indem man einfach bessere Informationen von einer Behörde hat. Aber natürlich auch zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere auch Journalistinnen und Journalisten, dass die dieses Antwortrecht auch aktiv verwenden als Recherchetool beispielsweise. Und was wir als Organisation machen, weil im Moment sehen wir leider keinen politischen Willen auf Seiten der Regierungsparteien, ein echtes Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen. Und deswegen gehen wir den Weg, dass wir über die Gerichte gehen. Also wir verklagen Behörden, verklagen die Republik, indem wir Beschwerden einlegen, wenn Informationen, wo wir überzeugt sind, das liegt im öffentlichen Interesse, da gibt es keine oder kaum legitime Geheimhaltungsinteressen. In solchen Fällen ziehen wir vor Gericht und versuchen, über die Gerichte Klarheit zu bekommen und Transparenz zu schaffen. Und da haben wir beispielsweise im letzten Sommer ein Höchstgerichtsurteil bekommen vom Verwaltungsgerichtshof, der die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs übernommen hat und das Amtsgeheimnis deutlich eingeschränkt hat erstmals. In vielen Fällen hat die Judikatur das Amtsgeheimnis unterstützt und sozusagen den Bürgern wirklich minimale Auskunftsrechte gewährt. Mittlerweile über die Jahre hat aber vor allem der Europäische Menschenrechtsgerichtshof aber immer weiter die Transparenz gestärkt und hat gesagt, insbesondere Akteure, die öffentliche Debatten beeinflussen, also Journalisten, Journalistinnen, Blogger, Leute, die Forschung betreiben und so öffentliche Debatten befeuern, vorantreiben, die sind sogenannte Social Watchdogs und haben ein weitergehendes Recht auf Zugang zu Informationen. Und die Erklärung ist sozusagen, dass man keine wirkliche Meinungsfreiheit haben kann, wenn der Staat ein Informationsmonopol hat und wichtige Informationen geheim hält. Das heißt, wenn Journalisten keine Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal, Statistiken zu Asyl und Abschiebungen zu bekommen, dann kann man auch keine sachliche, informierte öffentliche Diskussion zu einem Thema führen.
Fehlt die Grundlage.
Genau, und deswegen ist es in solchen Fällen, wo es wirklich um Informationen von einem überwiegenden öffentlichen Interesse geht, gibt es sozusagen weiterführende Rechte, dass diese Information auch herausgegeben wird. Und das ist eben die Route, die wir gehen. Wir versuchen, dass die Gerichte eben zumindest die existierenden Gesetze durchsetzen und auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger auslegen.
Wie viele Behörden habt ihr schon verklagt?
Also ich glaube, wir haben jetzt 8 abgeschlossene Gerichtsverfahren und wenn ich richtig gezählt habe, haben wir alle 8 davon gewonnen. Es gibt dann noch ein paar laufende Verfahren und solche Verfahren ziehen sich auch mitunter über viele Monate oder über mehrere Jahre.
Aber 8 von 8 ist ja gut.
Wir sind zufrieden mit unserer Performance. Wir haben 2-mal vor dem Höchstgericht gewonnen. In einem Fall ging es um die Eurofighter-Gegengeschäfte. Die waren knapp 10 Jahre geheim, welche Firmen da diese Gegengeschäfte bekommen haben rund um den Eurofighter-Kauf. Und wir haben sie vor dem VWGH de facto frei bekommen, beziehungsweise hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden vor 3 Jahren, dass er keine Geheimhaltungsgründe sieht, die Geheimhaltung dieser Liste von Gegengeschäften rechtfertigen würde. Und dann gab es die politische Entscheidung, dass man die herausgibt. Aber das war etwa eine Liste, die trotz vieler journalistischer Recherchen über viele, viele Jahre einfach konsequent von der Politik geheim gehalten wurde.
Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann empfehlen wir Ihnen auch die Wer jetzt-Folge mit Oliver Hoffmann zum Thema wie man Transparenz ins Parlament bringt. Sie finden alle Podcasts unter demokratie21.at und auf allen gängigen Plattformen.
Du hast vorhin die jungen Demokratien genannt. Mhm. Warum ist Information in jungen Demokratien so wichtig?
In jungen Demokratien wird, glaube ich, einerseits natürlich oft versucht, dass man, wenn man eine neue Verfassung schreibt, dass die sozusagen dem Stand der Zeit entspricht, den Menschen- und Grundrechte reflektiert, aber auch ein starkes System von Checks and Balances, also von Institutionen, die sich gegeneinander kontrollieren und zur Rechenschaft ziehen können. Und dieses System halte ich in Österreich für, wenn man jetzt sich das rechtliche Umfeld ansieht, für mitunter recht schwach ausgeprägt. Und in jungen Demokratien schaut man, glaube ich, dass einerseits wirklich eine Balance zwischen den Institutionen und den politischen Mächten bestehen kann und andererseits auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das nötige Vertrauen in den Staat und seine Institutionen entwickeln. Und da ist Transparenz meiner Ansicht nach ganz, ganz wichtig. Nur wenn wir nachvollziehen können, welche Entscheidungen werden getroffen, auf welcher Basis trifft die Politik, trifft die Verwaltung Entscheidungen? Was passiert eigentlich mit unserem Steuergeld? Nur dann können wir uns wirklich einbringen, nur dann können wir dort die Akteure bei einer Wahl oder bei anderen Möglichkeiten zur Rechenschaft ziehen und für ihre Entscheidungen sozusagen zur Verantwortung ziehen oder zumindest diese Entscheidungen hinterfragen. Wenn ich nicht mal weiß, was wird eigentlich entschieden, was passiert mit meinem Steuergeld, dann kann ich einfach bei einer Wahl auch keine wirklich informierte Entscheidung treffen und zwischen den Wahlen mich kaum einbringen, kaum Druck aufbauen, kaum eine Bürgerinitiative starten und kaum die Probleme und Themen versuchen selbst zu lösen als Teil der Zivilgesellschaft, die mir ein Anliegen sind, die mir wichtig sind.
Wenn du heute Demokratie in Österreich bauen würdest, wie würdest du mit Transparenz und Information umgehen?
In Österreich bräuchte es wirklich eine Transparenz in vielen Bereichen und es gibt viele Bereiche staatlichen Handelns, wo keine sensiblen Daten betroffen wären, wo es nicht um Fragen des Datenschutzes von Bürgerinnen und Bürgern geht, wo es nicht in die Privatsphäre geht, sondern wo es wirklich auf einer darum geht, was passiert eigentlich mit unserem Steuergeld? Welche Studien hat die Verwaltung beauftragt mit unseren Steuergeldern? Was für Daten gibt es eigentlich? Was für Verträge schließt eine staatliche Stelle mit einem Unternehmen, um irgendeinen Auftrag abzuwickeln? Also da gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial, wo man die Verwaltung, den Staat öffnen könnte, um so mehr Vertrauen zu schaffen und auch mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu schaffen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass das Parlament in Österreich sehr schwache Rechte hat. Also da könnte man, wenn man jetzt die Republik neu denken würde, würde ich auf jeden Fall mir wünschen, dass das Parlament viel stärkere Kontrollrechte hat, dass die Abgeordneten eine deutlich wichtigere Rolle haben könnten. Und das ist natürlich dann schwer, das institutionell zu regeln, aber dass das Parlament auch unabhängiger von der Regierung ist. Also ja, dass die Regierungsmehrheit im Parlament nicht automatisch alles absegnet, was die Regierung ihr aufsetzt und vorlegt.
Du hast eine Zeit lang in Georgien gelebt, von 2009 bis 2014, was man durchaus auch als junge Demokratie bezeichnen kann. Mhm. Was hast du dort genau beobachtet?
Also ich bin 2009 nach Georgien gekommen. Es war ziemlich genau ein Jahr, nachdem Georgien einen kurzen Krieg mit Russland geführt hat. Georgien ist eine wirklich sehr junge Demokratie. Es war bis 2003 war Georgien ein sogenannter Failed State, also ein Staat, der kaum noch existiert hat, der unglaublich korrupt war, wo die Infrastruktur nicht mehr funktioniert hat, wo es nur wenige Stunden Strom und Gas in der Hauptstadt Tiflis gab am Tag, wo man sich sozusagen einen Platz in der Polizei, also man konnte Polizist werden, indem man einige tausend Dollar Bestechungsgeld bezahlt hat. Dann wurde man Polizist, man hat zwar kein relevantes Gehalt bekommen, aber man hat eine Polizeiuniform bekommen und sozusagen die Lizenz dafür, Schmiergeld zu kassieren. Das heißt, der Staat hat kaum noch funktioniert dort. Und es gab dann einen friedlichen Umschwung Ende 2003, nachdem der vorherige Präsident Eduard Schewardnadze, der auch der letzte sowjetische Außenminister war, der hat eine Wahl gefälscht. Und das war der Auslöser für einen friedlichen Umschwung, die sogenannte Rosenrevolution. Und dadurch kamen 2004 Reformer an die Macht, die sehr pro-westlich waren, die zum Teil im westlichen Ausland, in Europa, in den USA studiert hatten und die diesen Staat vollkommen de facto von null neu aufgebaut haben. Also die wirklich die staatlichen Institutionen neu aufgebaut haben. Und deren Hauptanliegen war, die Korruption zu bekämpfen, und zwar wirklich. Das hört man auch heute noch. Viele politische Kandidaten, Parteien sagen, unser Hauptziel ist, Korruption zu bekämpfen. Dort war wirklich der politische Wille der neuen Führung da, den Staat wirklich neu aufzubauen und wirklich die Korruption effektiv zu bekämpfen. Und das hat man sehr innovativ, mitunter sehr radikal gemacht und auch nicht immer rechtsstaatlich. Aber man hat eben Transparenzreformen umgesetzt und einen Standard in vielen Bereichen etabliert, der Österreich 10, 15, 20 Jahre voraus ist. Das heißt, ich bin 2009 nach Georgien gekommen und habe ein Umfeld erlebt, wo sehr viele und sehr schnell politische Reformen umgesetzt werden. Es waren es waren viele Top-Down-Entscheidungen. Das heißt, wenn der Präsident und sein direktes Umfeld entschieden haben, so machen wir das, dann wurde das auch sehr schnell umgesetzt. Und Georgien ist ein recht kleines Land mit 3,5 Millionen Einwohnern ungefähr. Das heißt, dort war ein unglaublicher Reformdruck und es wurde sehr viel sehr schnell umgesetzt. Ich kam dorthin als freier Journalist und bin dann aber sehr schnell bei einer lokalen Antikorruptions-NGO gelandet, Transparency International Georgien, und habe dort 5 Jahre gearbeitet. Und ganz am Anfang meiner Tätigkeit dort haben wir eben Recherchen gemacht zu den Kosten, also was waren die Kosten, wer hat die Aufträge bekommen, als der Bürgermeister von Tiflis sein Büro quasi neu dekoriert und renoviert hat. Und da haben die Kollegen etwas verwendet, was mir bis dahin überhaupt nicht geläufig war, nämlich einen Freedom of Information Request. Also die haben eine offizielle Anfrage gestellt, sie hätten gern die Rechnungen gehabt und die Verträge und das war mir neu. Also das war mir aus Österreich, auch nach einem Journalismusstudium, war mir nicht bewusst, dass es sowas überhaupt geben kann. Also so ein Recht darauf wissen zu dürfen. Und in dem Fall waren wir aber nicht erfolgreich. Wir haben diese Verträge in dem konkreten Fall nicht bekommen. Wohl, weil da auch was trotz der Reformen nicht ganz korrekt abgelaufen ist. Und dann sind wir aber zur Procurement Agency gegangen, also zur zentralen Vergabebehörde Georgiens. Und die haben uns dann gesagt, dass sie gerade an einer Reform arbeiten, wo alle Aufträge der öffentlichen Hand, alle Rechnungen, alle Verträge online gestellt werden. Und das ist seit 2011 der Fall. Also man kann sich in Georgien sämtliche Rechnungen, sämtliche Zahlungen, die jedes Ministerium, eine Gemeinde bis zur letzten Dorfschule quasi. Ja. In Georgien, jeder Auftrag, der vergeben wird, das wird elektronisch vergeben. Man sieht, wer bietet mit, man sieht die Verträge, man sieht die Dokumente jedes Verfahrens, man sieht sogar die eingescannte Rechnung, wenn es wirklich nur um die sprichwörtlichen Rollen Klopapier geht.
Eigentlich unglaublich, aus österreichischer Sicht.
Aus österreichischer Sicht unglaublich, genau. Und es funktioniert aber. Also dadurch habe ich wirklich das Korruptionsrisiko massiv reduziert, einfach weil alles digital abläuft, weil jeder alles sehen kann, weil dort sogar jeder Einspruch erheben kann, wenn man sieht, da läuft ein Vergabeverfahren und das ist offensichtlich zum Beispiel auf einen Anbieter zugeschnitten, kann man sehr einfach online eine Beschwerde gegen das einlegen. In Georgien wird beispielsweise auch jeder Lari oder jeder Cent, der an eine politische Partei geht, muss zeitnah offengelegt werden. Das heißt, ich habe in einem Wahlkampf, bei einer Parlamentswahl, habe ich mehrere Fristen im Wahlkampf, wo die Parteien offenlegen müssen, welche Spenden haben sie bekommen, bislang, wie viel Geld haben sie gesammelt und dann auch nach der Wahl ihre Ausgaben im Detail berichten und offenlegen müssen. Das heißt, dort kann ich wirklich nachvollziehen, wie finanzieren sich die Parteien, wer sind die Spender und haben etwa die Spender, sind die zum Beispiel Anteilseigner von Unternehmen, die öffentliche Aufträge bekommen haben. Also kann ich da beispielsweise einen Connex herstellen. Ich habe auch eine Offenlegung von Interessenskonflikten, also bei leitenden Beamten, bei Richtern, bei Abgeordneten, die müssen offenlegen, welche Firmenbeteiligungen haben sie. Und welche Interessenskonflikte könnten beispielsweise aus finanziellen Veranlagungen entstehen? Das ist auch für die Öffentlichkeit dort nachvollziehbar. Auch das ist ein Standard, der mittlerweile eigentlich in fast allen Demokratien angewendet wird. Also dass Abgeordnete, aber auch andere hohe Entscheidungsträger im öffentlichen Bereich offenlegen müssen, welche finanziellen Interessen haben sie, die ihre Entscheidungen möglicherweise beeinflussen könnten.
Ja, das klingt wirklich so wie ein Transparenzparadies.
Es ist natürlich, also Georgien ist keine perfekte Demokratie, es ist noch eine junge Demokratie mit mitunter sehr schwachen Institutionen oder Institutionen, die politisch vereinnahmt werden. Aber ich glaube, diese Transparenz hat wirklich auch viel dazu beigetragen, dass man in Georgien heute ein sehr niedriges Korruptionslevel hat. Das heißt, und die Verwaltung arbeitet dort auch wirklich sehr gut, trotz, mhm, trotz der wenigen Ressourcen, die dem Staat dort zur Verfügung stehen. Wenn man das jetzt beispielsweise mit Österreich vergleicht, funktioniert eigentlich die Verwaltung dort außerordentlich gut, vor allem wenn man das auch mit der Region oder mit vergleichbaren Ländern, mit einer vergleichbaren wirtschaftlichen Entwicklung vergleicht.
Wenn du das jetzt vergleichst, wie du gekommen bist 2009 und du das verlassen hast 2014, was hast du denn da für Entwicklung bemerkt?
Wie ich gekommen bin, war 2009 Präsident Michail Saakaschwili an der Macht in Georgien, der mit seinem Team und seiner Partei eben den Staat von Grund auf de facto neu aufgebaut hat, der aber jetzt kein, würde ich jetzt mal sagen, kein überzeugter Demokrat war, der zwar demokratische Entwicklungen zugelassen hat, aber Kernbereiche versucht hat weiter zu kontrollieren, vor allem, mhm, die Justiz und vor allem die großen Privatfernsehsender. Das heißt, hinter den großen Fernsehsendern standen Leute, die seiner Partei nahestanden. Diese Verbindungen waren auch nicht klar nachvollziehbar lange Zeit. Und was dann spannend war, es gab dann 2013 einen friedlichen, also einen demokratischen Regierungswechsel, den ersten in der Geschichte des Landes. Und das mitzuerleben war schon sehr spannend, auch weil dort Wahlen eben viel transparenter sozusagen abgehalten werden als bei uns. Eben auch, weil die Institutionen, die die Wahl managen und abwickeln, viel schwächer sind als bei uns. Also dort braucht sozusagen viel mehr Transparenz, damit auch das Vertrauen in die Integrität des Wahlprozesses hergestellt wird. Aber das mitzuerleben war einfach sehr spannend, weil wir haben als Organisation damals zum Beispiel mehr als 300 Wahlbeobachter ausgebildet und koordiniert am Wahltag. Das heißt, wir haben Studenten, junge Leute genommen, denen einen halben Tag das Wahlgesetz erklärt und beigebracht, und die sind dann den ganzen Tag in den Wahllokalen gesessen und haben, mhm, sozusagen beobachtet, dass da alles mit rechten Dingen abläuft. Das wäre in Österreich illegal. Also wir sind die einzige Demokratie in der OSZE, die keine einheimische Wahlbeobachtung zulässt. Bei uns gibt es nur Beisitzer, die von den Parteien nominiert werden. Aber man kann eigentlich nicht sagen, ich möchte mit keiner Partei in Verbindung gebracht werden, sondern ich möchte als Bürger dort sitzen und einfach beobachten, dass der Wahlprozess so abläuft, wie man sich das wünschen würde. Ich glaube, das wäre auch in Österreich sehr, sehr spannend, wenn man diese Möglichkeit schaffen würde. Einfach weil, und ich habe das in Georgien gesehen, junge Leute entwickeln ein ganz anderes Verständnis für die Demokratie, weil sie das Gefühl haben, wenn sie erschöpft um 2 in der Früh nach Haus gehen, dass sie einen Beitrag geleistet haben, dass diese, mhm, Wahl ordnungsgemäß und demokratisch und frei und fair abgewickelt wurde. Und in Georgien konnte man dann etwa auch die Protokolle jedes Wahlsprengels im Internet einsehen. Das heißt, die gescannten Protokolle wurden auf der Webseite der zentralen Wahlbehörde veröffentlicht, und wir konnten etwa die Protokolle oder Kopien der Protokolle, die unsere Wahlbeobachter uns geschickt haben, mhm, mit denen vergleichen, die von der zentralen Wahlbehörde online veröffentlicht wurden. Das heißt, wir konnten sicherstellen, ob die Resultate, die quasi im Wahlsprengel festgestellt wurden und zertifiziert wurden nach der Zählung, ob die die gleichen waren, die die zentrale Wahlbehörde bekommen hat. Und da haben wir eben in einer Region, wo es Unregelmäßigkeiten gab, haben wir bei mehreren Wahlsprengeln anhand gefälschter Protokolle nachweisen können, dass es hier zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, und diese Unregelmäßigkeiten haben sogar dazu geführt, dass ein Sitz sozusagen an die frühere Regierungspartei gewandert ist. Mhm. Und wir konnten das nachweisen, dass es da Fälschungen gab. Das wurde aufgehoben, das Resultat. Es gab eine Neuwahl in diesen Bezirken, und das hat zu einer Veränderung des von einem Parlamentssitz geführt. Also da hatte die Wahlbeobachtung auch wirklich einen Sinn, dass man nicht nur Vertrauen schaffen konnte, sondern auch wirklich nachweisen konnte, gab es Unregelmäßigkeiten und sozusagen auch sofort Aktionen setzen konnte.
Also sehr, sehr greifbar, wie du das so erzählst.
Genau, und das Spannende in einem Land wie Georgien, das sehr klein ist, ist, dass die Zivilgesellschaft mitunter auch sehr eine sehr starke Rolle spielen kann. Das ist einerseits, weil viele gut ausgebildete junge Leute sich in NGOs engagieren oder für zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten, die zum Teil auch viel mehr Geld haben durch eben Entwicklungszusammenarbeitsprojekte als in Österreich. Das heißt, dort sind solche Organisationen auch wirklich professionell aufgestellt, haben mehrere Mitarbeiter und haben auch Expertise und Ressourcen, die zum Teil die Verwaltung gar nicht hat. Mhm. Und mitunter ist es auch so, dass in Ländern wie Georgien hat man alteingesessene Lobbys nicht so stark ausgeprägt wie in Österreich. Das heißt, es gibt dort keine Wirtschaftskammer, es gibt keine industriellen Vereinigungen, es gibt keine Arbeiterkammer. Das heißt, es gibt mehr Spielraum sozusagen für andere Akteure, die sich in Diskussionen einbringen und ihre Expertise zur Verfügung stellen oder auch, wenn es nötig ist, Druck machen, damit Reformen umgesetzt werden.
Was ist so eine Lektion, die du gelernt hast aus Georgien, die man einfach in Österreich umsetzen könnte?
Ich glaube, ich habe in Georgien gelernt, dass der Staat viel, viel transparenter sein könnte und den Bürgern viel mehr Informationen bieten könnte. Und die Welt bleibt trotzdem stehen. Die Demokratie wird besser. Bürgerinnen und Bürger können sich selber ein Bild machen, können sich selber die Informationen beschaffen, die sie brauchen. Es gibt viel weniger Situationen, wo man spekulieren muss, wo es Gerüchte gibt, gibt es da Unregelmäßigkeiten, es gibt Vermutungen, aber irgendwann sagt zum Beispiel, also wenn man jetzt österreichische Beispiele hernimmt, egal ob in Wien, in Niederösterreich oder anderswo oder auf Bundesebene, dass es heißt, es gibt keine weiteren Informationen, es wurde Stillschweigen vereinbart, das ist geheim zu halten und es bleibt immer ein Beigeschmack, es bleibt immer ein Verdacht. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man in der Verwaltung arbeitet, mitunter auch frustrierend ist, weil man vielleicht sehr gute, oder wahrscheinlich leistet man sehr gute Arbeit, aber es gibt vielleicht so ein weit verbreitetes Misstrauen gegenüber der Arbeit der Verwaltung oder der Arbeit der Politik in Österreich. Und wenn man hier wirklich mehr Transparenz schafft, wie in Georgien, kann man in vielen Bereichen, wahrscheinlich nicht in allen Fragen, aber kann man einfach in vielen Bereichen deutlich mehr Klarheit schaffen und solche Problemfälle auch wirklich aus der Welt schaffen und auflösen. Also wie gesagt, in Georgien ist mir eben aufgefallen, viel mehr Transparenz ist möglich als Österreich, als jetzt etablierte, eingespielte Demokratie lebt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich zurückgekommen bin nach Österreich, weil ich mir einfach gedacht habe, ja, ich kann schon im Ausland mich für mehr Transparenz engagieren und gegen Korruption, aber mehr Spaß und mehr Legitimität macht das, wenn man das im eigenen Land macht, dort, wo man wählen kann, dort, wo man Staatsbürger ist.
Was treibt dich an?
Also mich treibt eben das Thema Korruptionsbekämpfung, Fairness, Transparenz, Informationszugang. Das sind Themen, die mir sehr wichtig sind, weil ich glaube, eine Demokratie kann und eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn viele Leute das Gefühl haben, es läuft im Großen und Ganzen fair ab. Ja, es gibt nicht eine kleine Elite, die sich alles richtet, die über dem Gesetz steht, die sich Gelder der öffentlichen Hand zuschanzen kann, sondern man kann den Institutionen, man kann dem Staat, man kann der Demokratie vertrauen. Und da, glaube ich, gibt es in Österreich schon massiven Aufholbedarf. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass eine Demokratie krisenfest ist. Und ich glaube, da gibt es in Österreich massiven Aufholbedarf, einfach weil dieses System der institutionellen Kontrolle, der Checks and Balances, der Rechte, die Bürgerinnen und Bürger, Journalistinnen und Journalisten haben, einfach deutlich schwächer ist, als es sein könnte und sein sollte.
Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler und hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ja, es ist vielleicht nicht besonders überraschend. Ich würde am Vormittag ein sehr gutes internationalen Standards entsprechendes Informationsfreiheitsgesetz beschließen. Und wenn noch Zeit und Gelegenheit ist am Nachmittag, würde ich und ich quasi EU-weite Unterstützung hätte, insbesondere würde ich versuchen, eine faire Konzernbesteuerung durchzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt der Fairness, der wirklich wichtig ist und wo es ja massiven Verbesserungsbedarf gibt derzeit in Sachen Transparenz und in Sachen Steuerfairheit.
Die zweite Frage, ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert und das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Ich würde draufschreiben, was wollen Sie wissen? Fragen Sie nach. Also um die Leute einfach zu ermuntern, man darf nachfragen, man muss sich nicht rechtfertigen, warum man was vom Staat wissen will.
Und die dritte Frage, du kannst mit einer Person, tot oder lebendig, aus Österreich auf einen Kaffee gehen. Wen suchst du dir aus?
Ich glaube, ich würde mich mit Helmut Qualtinger auf ein Bier treffen. Einfach weil der jemand war, der, glaube ich, die österreichische Gesellschaft sehr gut verstanden und durchschaut hat und der vielleicht ein paar Tipps hätte, wie man sperrige Themen wie Transparenz, Informationsfreiheit, Bürgerbeteiligung, wie man sowas vielleicht besser verkaufen oder nicht verkaufen, wie man sowas besser vermitteln könnte und sozusagen ein bisschen mehr Druck aufbauen könnte auf die handelnden Akteure und Institutionen, das auch zuzulassen.
Wenn Sie die Arbeit von Matthias Hutter interessiert, finden Sie mehr auf informationsfreiheit.at. Link in den Shownotes. Außerdem empfehlen wir Ihnen den Podcast Falter Radio der gleichnamigen Wochenzeitung. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.